ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Mein Name ist Thomas Plaul und ich begrüße heute in der Sendung den Nietzsche-Forscher und Leiter des Kolleg Friedrich Nietzsche an der Klassikstiftung Weimar, Professor Dr. Helmut Heidt. Herzlich willkommen bei uns im HR2 Doppelkopf, Herr Heidt.
Ja, herzlichen Dank, Herr Plaul. Ich bin froh, hier sein zu können und gespannt.
Ja, gespannt sind wir auch. Vor 180 Jahren, am 15. Oktober 1844, wurde Friedrich Wilhelm Nietzsche in Röcken geboren, nicht weit von Leipzig. Und über Friedrich Nietzsche und einige seiner Kerngedanken wollen wir heute im HR2-Doppelkopf sprechen. Aber auch darüber, was man aus diesen Gedanken nach Nietzsches Tod im Jahr 1900 so alles gemacht hat. Und wir reden natürlich auch über das Kolleg Friedrich Nietzsche, das zur Klassikstiftung Weimar gehört. Friedrich Nietzsche, Herr Heidt, ist einer der umstrittensten und gleichzeitig faszinierendsten Philosophen. Und dieses Faszinierende hat viel mit dem besonderen Stil seiner Schriften zu tun. Ich glaube, damit sollte man anfangen, weil gerade dieser Stil dieses sogenannten Dichterphilosophen die Auslegung seiner Werke durchaus erschwert.
Also man kann sicherlich sagen, dass es die Auslegung seiner Werke dann erschwert, wenn man darauf aus ist, mit einer fertigen, klaren und eindeutigen Lehre aus seinen Schriften nach Hause zu gehen. Wenn man seine Schriften als Einladung versteht, selber in einen Denkprozess einzusteigen, würde ich sagen, hat er eigentlich genau den richtigen Stil dazu gefunden oder eine Vielfalt von Stilen. Wir haben Essays, wir haben Gedichte, wir haben Lieder, wir haben die Aphorismen, für die er vielleicht besonders berühmt ist. Aber wir haben in erster Linie eine große Vielfalt der Stile, die für meine Begriffe für Nietzsche auch eine philosophische Funktion hat. Also er will damit, denke ich, auch in der schriftstellerischen Praxis zum Ausdruck bringen, dass es immer mehrere Möglichkeiten gibt und geben muss, sich an ein Problem oder ein Thema anzunähern.
Was hat denn Friedrich Nietzsche philosophisch vorgefunden zu seiner Zeit? Woran hat er sich gestört und daraus sein eigenes Denken entwickelt? Er ist ja in die Mitte des 19. Jahrhunderts hineingeboren und hat in dessen zweite Hälfte gewirkt.
Er findet eine Zeit vor, die durch zwei starke Bewegungen geprägt ist. Das ist zum einen der energische Aufstieg der Naturwissenschaften, insbesondere der Biologie, aber auch der Physik oder der Agrartechnologie, denken Sie an Liebig und andere. Also die Naturwissenschaften sind in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Disziplinen, die die kulturelle Hegemonie übernehmen und die auch zur Leitvorstellung dessen werden, was Wissenschaft ist. Das ist für Nietzsche als Vertreter eines klassischeren Fachs der Philologie auch ein bisschen beunruhigend und herausfordernd. Gleichzeitig zeigt sich, dass Nietzsche die naturwissenschaftlichen Entwicklungen seiner Zeit mit großer Aufmerksamkeit verfolgt und ernst nimmt. Also das ist sozusagen die eine zentrale Strömung. Die andere kann man mit der disziplinären Selbstverständigung der Geisteswissenschaften, die sich überhaupt als Fach irgendwie ausbilden, wenn man so will, unter dem Druck der expandierenden Naturwissenschaften, als Fokussierung auf Geschichte begreifen. Also das zweite zentrale Moment neben den Naturwissenschaften ist, wenn man so will, das historische Bewusstsein. Das charakterisiert das Denken des späten 19. Jahrhunderts sehr stark. Und das geschieht insbesondere in Deutschland in der politischen Konstellation des Wilhelminismus, des 1871 gegründeten Deutschen Reichs, der vorher gescheiterten revolutionären Bewegung. Also in diese politische und kulturelle Konstellation gehört Nietzsche rein. Und wenn man sich seine Beschäftigung mit dieser Zeit genauer anschaut, merkt man auch, dass er vieles davon rezipiert, aufnimmt, verarbeitet. Nietzsche inszeniert sich ja sehr stark als so solitärer, weltabgewandter, eigenständiger Denker. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass er in seine Zeit auch gehört und wesentliche Strömungen seiner Zeit kritisch verarbeitet.
Jetzt haben Sie ja davon gesprochen, die Leitvorstellung, was Wissenschaft ist, hat Nietzsche im Grunde ja kritisiert. Sein Erkenntnisbegriff, sein Wissenschaftsbegriff ist ja von radikaler Skepsis geprägt.
Genau, jedenfalls radikalen Vorbehalten gegen jede Form von Absolutheitsanspruch. Und das lässt sich vielleicht am besten illustrieren, wenn man sich eine der berühmtesten Phrasen von Nietzsche mal vornimmt. Nietzsche lässt den Zarathustra oder auch andere Figuren, die bei ihm auftreten, davon sprechen, dass Gott tot ist. Die Diagnose Gott ist tot ist eine, die jetzt Nietzsche gar nicht erfunden hat, aber die in seinen Schriften eine zentrale Rolle spielt und die heute, denke ich, vor allen Dingen mit Friedrich Nietzsche in Verbindung gebracht wird. Und mit Gott ist tot meint er vor allen Dingen das Scheitern aller Ansprüche auf absolute Geltung und auf absolute Gewissheiten. Also damit ist nicht nur gemeint, dass die Religion, das Christentum seine kulturelle Bedeutung als allgemeine Orientierungsgröße irgendwie eingebüßt hat und wir jetzt nicht länger als Gesellschaft uns gemeinsam um das Heil unserer unsterblichen Seele Sorgen machen, sondern das 19. Jahrhundert und das gilt fürs 20. Jahrhundert erst recht und unsere Gegenwart interessiert sich für, weiß ich nicht, materiellen Profitentwicklung, ökonomische Fragen, gutes Leben, aber nicht mehr dafür, wie wir quasi ein gottgefälliges Leben führen. Also manche Leute sind nach wie vor religiös, aber das hat nicht mehr diese gesellschaftlich gemeinsam orientierende Funktion, die es in früheren Jahrhunderten hatte. Aber es ist auch damit gemeint, dass wir auch an anderen Stellen diese Form von absoluter Gewissheit nicht mehr haben. Wir haben die Wahrheit nicht. Wir haben Annäherungen, wir haben plausibel begründete, in Experimenten erwiesene wissenschaftliche Theorien, mit denen wir einigermaßen erfolgreich Natur beherrschen und uns in der Welt zurechtfinden. Aber wir gehen grundsätzlich davon aus, dass diese Theorien eine gewisse Falsifizierbarkeit haben, vorläufig sind, problematisiert werden müssen. Und das ist etwas, was Nietzsche radikalisiert. Also er würde sagen, dass wir eigentlich in allen Feldern, was unsere Wertorientierung betrifft, das Feld der Moral, das Feld der Religion, das Feld unserer Erkenntnisse und der Wissenschaften, in all diesen Bereichen haben wir den Bezug auf so eine absolute Autorität, wie wir sie mit dem Namen Gott verbinden, verloren. Und die Vorstellung, dass die Welt vernünftig eingerichtet ist, weil ein vernünftiger Agent sie geschaffen hat und wir deswegen, weil wir Gott ähnlich sind, auch diese Vernünftigkeit der Welt begreifen können und aus dieser Vernünftigkeit dann auch ableiten, wie wir uns richtig zu verhalten haben. Also vor allen Dingen das Feld der moralischen Wahrheit ist vielleicht besonders anstößig und problematisch, weil dort jemand wie Nietzsche besonders energisch sagt, also was wir für gut und böse halten, sind in einem elementaren Sinne menschliche Konventionen, die eine Geschichte haben, die sich auch verändern, die wir auch anpassen können an die Bedürfnisse unserer gegenwärtigen Kultur.
Wenn Sie sagen absolute Geltung und Gewissheiten der Wissenschaft und der Erkenntnis, das trifft ja eigentlich das moderne Wissenschaftsverständnis, was wir heute haben.
Genau, das würde ich sagen. Also die Vorstellung, dass Wissenschaften nicht etwas sind, wo wir einfach Daten beobachten und daraus systematisch dann absolut gültige, empirisch fundierte Theorien ableiten. Diese Vorstellung wird im 19. Jahrhundert schon sehr kritisch diskutiert. Und ausgehend davon entsteht ein Verständnis von Wissenschaft, für das Gregor Schiemann mit Blick auf Hermann von Helmholtz den schönen Begriff Wahrheitsgewissheitsverlust geprägt hat. Also damit ist gemeint, dass wir in wissenschaftlichen Experimentalsystemen ausgehend von unseren Hypothesen und gut begründeten Annahmen zu immer verfeinerten Theorien darüber kommen, was die Welt auszeichnet. Aber ein Ankerpunkt, wie man das noch bei Leibniz gedacht hat oder bei Bacon vielleicht oder erst recht bei Platon, ein Ankerpunkt, der uns darüber die Gewissheit ermöglicht zu wissen, dass unsere Theorien auch wahr sind. Also diese Gewissheit fehlt.
Das haben wir ja gerade gesehen, auch in den letzten Jahren während Corona, dass da immer noch der Anspruch an die Wissenschaft gestellt worden ist. Die muss es doch wissen, wenn nicht die, wer sonst?
Genau, man sieht daran, dass es den Menschen schwerfällt, sich damit abzufinden.
Herr Heidt, wenn Sie sagen, Gott ist tot, dieser oft zitierte Nietzsche-Satz, interessant ist da ja auch, dass Nietzsche sozusagen weggeht vom Delegieren des eigenen Handelns an ja metaphysische Dimensionen. Also eigentlich stärkt er ja die Selbstverantwortlichkeit von uns Menschen.
Ja, das ist eines der zentralen Motive im Denken Nietzsches. Dass der Tod Gottes die Konsequenz hat, dass wir auf uns selbst zurückgeworfen sind. Wir müssen am Ende selber uns darüber Rechenschaft ablegen, am Ende auch entscheiden, was wir für richtig und falsch halten. Und keine Autorität, kein heiliger Text, kein absolutes Wissen von irgendwelchen Experten, an denen wir uns dann orientieren, kann uns diese grundsätzlichen Fragen und Entscheidungen abnehmen. Das versteht Nietzsche als Befreiung, als geradezu frohstimmende Einladung und Möglichkeit, uns unseres, wie er es dann sagt, Künstlerhoheitsrechts bewusst zu werden und davon Gebrauch zu machen. Während natürlich zugleich, und das übersieht er auch nicht, ist das natürlich auch eine große Herausforderung.
Ein weiterer oft zitierter und ebenfalls ja schwieriger Begriff bei Nietzsche ist der des Übermenschen, wobei dieser Begriff ja gar nicht von Nietzsche selbst stammt, den gab es auch schon in der Antike. Mhm. Und da der Doppelkopf des Hessischen Rundfunks aus Frankfurt sendet, selbst yes, unser Herr Goethe hat ihn verwendet, im Faust etwa, dort lässt er den Erdgeist Faust charakterisieren und zwar voller Spott, welch erbärmlich grauen fast Übermenschen dich. Ja. Friedrich Nietzsche aber meint mit dem Übermenschen nichts Spöttisches, Herr Haidt.
Genau, also der Übermensch ist auch eine komplizierte Idee bei Nietzsche, wenn man so will, so ähnlich wie andere Überlegungen. Ich glaube, dass es erstmal hilfreich ist, bei Nietzsche nicht unbedingt davon auszugehen, dass es sowas wie eine Theorie und ein vollständig ausgearbeitetes Konzept des Übermenschen ist, sondern er ist ein Denker, der bestimmte Konklusionen offen lassen will, aber in bestimmte Richtungen einlädt. Und was für ihn entscheidend ist, das hat mit der Diagnose vom Tod Gottes zu tun, ist, dass er davon ausgeht, wir sollten diese Lücke irgendwie schließen. Das muss man ja gar nicht denken. Aber Nietzsche geht davon aus, wir bräuchten eigentlich schon als Kultur oder als Zusammenhang von Menschen in einer Zivilisation oder Kultur eine gemeinsame Vorstellung davon, welche Ziele uns besonders wichtig sind und in welche Richtung wir uns entwickeln wollen. Und dafür steht das Bild des Übermenschen. Also in einer Szenerie, in Also sprach Zarathustra, kommt Zarathustra in einer Stadt und sagt, ich lehre euch den Übermenschen. Der Übermensch ist der Sinn der Erde. Er versucht, die Zuhörer, also Zarathustra jetzt in dieser Szene, versucht die Zuhörer davon zu überzeugen, dass es wichtig wäre, sich eine Form von menschlicher Existenz zu denken, die über uns hinausgeht und in der die Möglichkeiten, die Menschen haben, nicht nur so zufällig sich bei einzelnen besonders interessanten Leuten realisieren, sondern wo wir versuchen, als Kultur insgesamt das Potenzial, was in uns Menschen steckt, an Klugheit und Schönheit und Kreativität zu entfalten und, wenn man so will, systematisch nach vorne zu bringen. Und die Leute lachen ihn aus und sagen, ja toll, das interessiert uns nicht. Und dann kontrastiert er die Idee des Übermenschen mit dem letzten Menschen, einem Menschen, der sich einrichtet in den bestehenden Verhältnissen, versucht möglichst schmerzfrei und störungsfrei durchs Leben zu kommen. Und das nennen wir dann Glück, obwohl es eigentlich nur eine materielle Befriedigung unserer elementaren Bedürfnisse ist. Aber das Interessante ist, der Zarathustra scheitert mit dieser Lehre. Also die Leute interessiert das nicht. Er versucht es dann als nächstes bestimmten Freunden nur noch beizubringen, weil er merkt, das kann ich irgendwie gar nicht allen begreiflich machen. Das ist nur eine Lehre für wenige. Und die interessiert das aber auch nicht. Am Ende ist niemand mehr da, der diese Lehre von Zarathustra versteht oder akzeptiert. Man kann diese Erzählungen, also sprach Zarathustra, als ein Scheitern begreifen, als Lehrer aufzutreten. Und ich glaube, dass das selber ein entscheidender Punkt ist, wo Nietzsche versucht, die Konsequenz aus dem Tod Gottes in sein eigenes philosophisches Arbeiten zu übersetzen, indem er nicht als Lehrer in dem konventionellen Sinne auftritt, der quasi begründet, warum etwas Bestimmtes der Fall ist und jetzt deswegen alle das begreifen und nachvollziehen müssen, sondern der eher eine Einladung formuliert, der versucht, mit unterschiedlichen Mitteln den Gedanken an eine Höherentwicklung attraktiv zu machen und zu überlegen, okay, was könnte das sein? Was könnte ich aus mir selber zum Beispiel noch machen? Welche Potenziale gibt es da eigentlich, die irgendwie ungenutzt sind und die verloren gehen in dem Konformismus des Betriebs, in dem ich stecke und die mich eigentlich daran behindern, das zu werden, was ich eigentlich sein könnte?
Das haben viele wahrscheinlich wahrscheinlich damals zu seiner Zeit ja auch gar nicht begriffen, dieser etwas andere Ansatz gerade eines Philosophen, nicht? Wir nennen ihn ja heute Dichterphilosoph.
Ja.
Eben auch gerade diese literarische Form, also sprach Zarathustra, haben Sie eben angesprochen, da ist es ja auch ganz, ganz deutlich, mit der Nietzsche seine Gedanken vermittelt hat, die ist natürlich interpretationsbedürftig. Und wir wissen, Interpretation heißt doch immer, dass man etwas für eigene Zwecke nutzen kann. Mhm. Darauf kommen wir gleich im zweiten Teil des heutigen HR2-Doppelkopfs zu sprechen. Doch zuvor hören wir Ihren ersten Musikwunsch erheizt und den haben Sie selbst in Zusammenhang gebracht mit dem Thema Übermensch und Umwertung der Werte. Auch das ist ja so ein bekanntes mittlerweile Bonmot von Friedrich Nietzsche stammend. Und da sind wir jetzt natürlich gespannt, wie Sie die Brücke zur Musik schlagen.
Nietzsche interessierte sich natürlich für Musik. Von daher ist das ganz besonders toll, dass wir jetzt im Rahmen dieses HR2-Doppelkopf so eine Verbindung aus Gespräch und Musik haben. Ich habe das Lied Jeder Traum in der Bearbeitung von Cuccis ausgewählt. Das ist so 80er Jahre Hippie-Musik, wenn man so will, die mich als junger Mensch sehr berührt und begeistert hat. Heute ist das so ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber besonders reizt mich daran dieser Impuls, dass dem Leben in so einer Zuneigung, Amor Fati ist der Begriff bei Nietzsche, also dem Leben so positiv zugewandt zu sein und das zu verbinden mit dem Traum oder der Hoffnung auf eine Verbesserung. Erst später, als ich in Weimar gearbeitet habe, fiel mir auf, dass der Text zu diesem Lied von Louis Fürnberg ist. Und Louis Fürnberg ist so eine interessante, auch tragische Figur, der zunächst im sozialistischen Widerstand in der CSSR gegen das NS-Regime aktiv, dann selber Opfer von antisemitischen Diskriminierungen unter Clement Gottwald und im Rahmen so stalinistischer Säuberungen wurden viele seiner Freunde hingerichtet. Er ist dann nochmal für ein paar Jahre nach Weimar gegangen. Und an dieser Figur sieht man schon, wie die Hoffnung, die Welt irgendwie schöner zu machen, besser zu machen, regelmäßig scheitert. Und das ist ein Thema, was mich sehr fasziniert und interessiert, auch weil wir diese Hoffnung deswegen vielleicht nicht gleich aufgeben, aber doch sehen, wie schwierig das ist, Träume in die Wirklichkeit zu übersetzen.
Jeder Traum, an den ich mich verschwendet, jeder Kampf, wo ich mich nicht geschont, jeder Sonnenstrahl, der mich geblendet, alles hat am Ende sich gelohnt.
Jedes Feuer, das mein Herz gefangen, jede Sorge, die mein Herz beschlich, was oft schwer, so ist's ja doch gegangen. Narben, Rieben, doch es lohnt sich.
Unser Leben ist nicht leicht zu tragen, nur wer fest sein Herz in Händen hält, ist stark genug zum Leben Ja zu sagen und zum Kampf für eine neue Welt.
Jeder Tag ist in mein Herz geschlossen, der auch mich zu diesem Dienst beschied. Was ich singe, sing ich den Genossen, ihre Träume gehen durch mein Lied.
Thank you. Jeder Traum, an den ich mich verschwendet, jeder Kampf, wo ich mich nicht geschont, jeder Sonnenstrahl, der mich geblendet, alles hat am Ende sich gelohnt.
Jeder Tag ist in mein Herz geschlossen, der auch mich zu diesem Dienst beschied. Was ich singe, sing ich den Genossen. Ihre Träume gehen durch mein Lied.
Das war Kojis mit Jeder Traum, ausgewählt von Helmut Heidt, heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Mein Name ist Thomas Plaul. Es gibt einige Gründe, Nietzsches Philosophie als schwierig zu empfinden, und einer liegt sicher an der verwickelten Editions- und Rezeptionsgeschichte. Nietzsche hatte eine enorme Wirkung, die aber auch überschattet worden ist durch die vielen politischen Indienstnahmen. Bei dieser sonderbaren Veröffentlichungsgeschichte, Herr Heidt, spielt Nietzsches Schwester Elisabeth Förster Nietzsche eine, wie soll ich sagen, sehr unrühmliche Rolle.
Genau, also sie spielt eine sehr unrühmliche Rolle, aber auch eine ambivalente. Einerseits verdanken wir ihr schon, dass sie mit großem Engagement und energisch, teilweise auch mit rabiaten Mitteln, Nietzsches Nachlass komplett zusammengesammelt und in Weimar vereinigt hat, sodass wir jetzt auch in der glücklichen Lage sind, über diesen Menschen und sein Denken in einem sehr umfangreichen Sinne Quellenmaterial zur Verfügung zu haben. Sie hat aber dieses Quellenmaterial unter ihre Kontrolle gebracht und in sehr fragwürdigen Weisen publiziert. Es gibt Fälschungen, insbesondere in den Briefausgaben. Es gibt ein Buch, was sie quasi frei erfunden hat, wenn man so will, oder jedenfalls zusammengestellt hat. Dieses Buch, man kann es heute noch im Laden kaufen, Der Wille zur Macht, wurde als Hauptwerk Nietzsches publiziert im Nietzsche-Archiv. Aber Nietzsche hat dieses Buch nicht geschrieben. Das bedeutet, Nietzsche hat ein Konvolut von Notizen, Überlegungen, Zetteln, Gedanken hinterlassen. Und Elisabeth Förster Nietzsche hat mit anderen Kolleginnen, mit anderen Forschern auch daraus ein Buch zusammengestellt. Und das ist deswegen so problematisch, weil Nietzsche selber eine sehr bewusste Collagetechnik anwendet für die Komposition seiner Schriften. Also er macht sich Notizen, überarbeitet diese Notizen, macht daraus Aphorismen und stellt dann diese Aphorismen in einer besonderen Weise zusammen, sodass die Verbindung zwischen verschiedenen Gedanken und Textbausteinen entscheidend ist zum Verständnis des Gesamtzusammenhangs oder der Tendenz, auf die sein Werk hinaus will oder ein bestimmtes Buch. Und wenn man jetzt quasi einfach den Zettelkasten nimmt und baut ihn nach eigenem Gutdünken zusammen, kommt daraus häufig was sehr Problematisches. Und das ist mit Blick auf den Willen zur Macht der Fall. Und die Rezeption Nietzsches wurde durch diese Veröffentlichung und insgesamt dadurch, dass Elisabeth Förster Nietzsche als Antisemitin und Nationalistin Nietzsche schon während des Ersten Weltkriegs sehr stark in so ein deutsch-nationales Narrativ eingeschrieben hat und sich dann eigentlich regelmäßig auf der politisch rechten Seite des Spektrums einsortierte, bis hin zur euphorischen Begrüßung von Adolf Hitler im Nietzsche-Archiv. Das hat entscheidend dazu beigetragen, dass Nietzsches Werk massiv diskreditiert worden ist mit dem glücklichen Untergang des NS-Regimes.
Das ist ja genau eines der Stichpunkte. Vielen wird sicherlich bei Nietzsche eben das Thema Nationalsozialismus einfallen. Man hat ja im Dritten Reich, Sie haben es eben ausgeführt, einige Gedanken Nietzsches für eigene Zwecke instrumentalisiert. Mhm. Was waren da die wesentlichsten Begriffe, die man von Nietzsche aufgegriffen oder sogar deformiert hat, wenn man so will?
Ja, also wir zeigen in diesem Jahr in Weimar eine kleine Kabinettausstellung zum Thema Nietzsche im Nationalsozialismus. Und man sieht sehr deutlich, dass die Aneignung Nietzsches während des NS-Regimes sehr widersprüchlich und halbherzig ist insgesamt. Also es ist nicht so, als hätte man jetzt aus Nietzsche einen Systemphilosophen gemacht, einen Chefideologen oder so, sondern der blieb irgendwie dafür auch zu widerborstig, zu kompliziert. Die Nazis hatten letztlich auch kein Interesse an so einem zusammenhängenden oder nicht zusammenhängenden philosophischen System, sondern im Kern läuft es auf Führerkult und Gewaltherrschaft hinaus. Aber man sieht, dass zum Beispiel so etwas wie der Begriff des Übermenschen einer ist, der die unterschiedlichsten politischen Bewegungen inspiriert hat und auch zu den unterschiedlichsten Ausdeutungen eingeladen hat. Und ich glaube, dass dieses Element von Nietzsche einerseits eine radikale Kritik der Tradition, auch der bürgerlich-christlichen Tradition auf der einen Seite und dann das im inhaltlichen irgendwie offene Versprechen oder Projekt einer Höherentwicklung der Menschheit, die aller unterschiedlichsten politischen Bewegungen inspiriert hat. Also Anarchistinnen, Feministinnen, Sozialisten sogar und eben auch die Nationalsozialisten. Und die haben dem Begriff des Übermenschen eine sehr völkisch-nationale, biologistische Deutung gegeben.
Mit dem Herrenmenschen, nicht?
Ja. Den Herrenmenschen daraus gemacht, genau. Ein Begriff, der bei Nietzsche mal vorkommt, aber in einem völlig anderen Zusammenhang und nichts mit dem zu tun hat, was die Nazis sich darunter vorstellten. Und ich würde sagen, dass zu guter Letzt bei halbwegs genauer Lektüre ganz deutlich wird, dass Nietzsche mit der Ideologie des NS nichts zu tun hat. Er ist entschiedener Gegner des zeitgenössischen Antisemitismus. Er verwahrt sich gegen die Vereinnahmung seiner Schriften in antisemitischen Kontexten. Er wechselt seinen Verleger, der im Rahmen der Wagner-Bewegung zu einem antisemitischen Publikationsorgan wird. Er nimmt nicht an der Hochzeit seiner Schwester teil, die einen antisemitischen Agitator heiratet. Also auch im Privaten distanziert er sich. Und der zweite entscheidende Punkt ist, dass Nietzsche mit so etwas wie der Idee einer völkischen Einheit oder einer Reinheit des Volkskörpers überhaupt nichts anfangen kann. Also er lehnt diese Art von Vaterländerei, von nationalistischer Orientierung ab. Er hält das auch für überkommen, für einen Atavismus, also für Denken, was eigentlich aus der Zeit gefallen ist. Und das ist eigentlich am Ende fast noch das Interessanteste mit Blick auf Nietzsche und den Nationalsozialismus. In dieser Vaterländerei zeigt sich auch sowas wie Ich-Schwäche, die dazu führt, dass Menschen sich dem nationalistischen Furor hingeben, dem Hass auf das andere und Fremde, wobei eigentlich jeder interessante Impuls, der irgendwie eine Gesellschaft nach vorne bringt, durch die Störung von Fremdheit, Ungewohntem überhaupt entsteht.
Sie selbst, Helmut Haidt, sind weit gereist, nicht nur, aber auch mit Friedrich Nietzsche im Gepäck. Sie waren forschend und dozierend tätig, unter anderem in den USA, in Brasilien und auch in China. Wie begegnet man dort Friedrich Nietzsche?
In den USA galt Nietzsche lange als Dichterphilosoph, der eigentlich gar kein richtiger Philosoph ist, der viel zu unpräzise argumentiert und mit dem man nicht viel anfangen kann. Und dann haben auch noch die Franzosen mit ihrer Postmoderne und Dekonstruktivismus sich an Nietzsche orientiert. Und das ist ja auch des Teufels, sodass also lange in den philosophischen Instituten in den USA Nietzsche nicht auf der Agenda stand, sondern der spielte eine größere Rolle in den kulturwissenschaftlichen und literaturwissenschaftlichen Disziplinen. Das hat sich aber in den letzten 20 Jahren geändert. Man nimmt Nietzsche zunehmend als interessanten Moralkritiker, als einen Vertreter des philosophischen Naturalismus, also als einen Vertreter einer diesseitig an den Naturwissenschaften orientierten Philosophie ernst. Besonders spannend ist eigentlich die Rezeption Nietzsches in China gewesen. Also ich war auch verblüfft, dass überhaupt dieses Angebot kam. Ich hatte zu der Zeit eine befristete Stelle an der TU in Berlin und mich fragte eine chinesische Doktorandin, ob ich nicht Interesse hätte an einer Professur in Shanghai. Und das wunderte mich. Ich habe sicherheitshalber erstmal ja gesagt und bin dann dorthin. Und das Interesse an Nietzsche war erstaunlich groß. Also es gab im Prinzip zwei große Nietzsche-Fieber. Das erste nach dem Ersten Weltkrieg 1919 in der Bewegung 4. Mai, wo Nietzsche als wichtiger Autor herangezogen wurde, um die konfuzianische Tradition zu kritisieren, also die Sklavenmoral der Tradition mit Hilfe Nietzsches zu kritisieren, um ein wenig vom Westen zu lernen, mit dem Ziel, sich vom Westen nicht länger unterdrücken lassen zu müssen. Und dann gibt es ein neues Nietzsche-Fieber in den 80er Jahren, also im Vorgriff auf die Proteste am Platz des Himmlischen Friedens. Auch dort spielt Nietzsche dann wiederum eine Rolle als Philosoph des Individuellen, des Eigenständigen, der Abgrenzung von Parteiherrschaft und Kollektivismus.
Das ist ja fast eine konterpolitische Aktion dann gewesen.
Genau.
Das Interesse für Nietzsche, meine ich.
Genau. Also so wurde mir das berichtet, dass im Prinzip Nietzsche als politischer Autor zur Kritik der sozialistischen Herrschaft eine Rolle spielte.
Genau. Wissen Sie, ob das heute noch an den Universitäten in China gelehrt wird, Nietzsche?
Also es wird heute Nietzsche an den Universitäten in China gelehrt. Diese politische Schlagkraft ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten, auch weil sich ja das Regime nochmal deutlich verändert hat. Aber Nietzsche wird nach wie vor insbesondere als Denker der künstlerischen Existenz, der Ästhetik gelesen, und man interessierte sich für Nietzsche auch, weil er sozusagen an die existenziellen Fragen herangeht.
Friedrich Nietzsche war früh schon gesundheitlich sehr angeschlagen, hielt sich nach seiner Zeit in Basel, er hat ja 10 Jahre in Basel gelehrt, vor allem in Italien und weiterhin in der Schweiz auf. Mhm. Ist es denn heute bekannt, an was er eigentlich litt? Er ist ja nur 55 Jahre alt geworden.
Ja, das ist nicht genau bekannt. Also es wird immer mal wieder darüber diskutiert. Es gibt auch die Idee, das Grab in Röcken zu öffnen und mithilfe einer genetischen Untersuchung eine finale Klärung herbeizuführen vielleicht. Die plausibelste These ist nach wie vor, dass er sich mit Syphilis infiziert hat und dann an progressiver Paralyse zugrunde gegangen ist. Ich würde aber sagen, dieser geistige Zusammenbruch Nietzsches ist in erster Linie ein Rezeptionsphänomen. Also für mich ist es so, für Nietzsche ist es mit dem geistigen Zusammenbruch in den frühen Januartagen 1889 in Turin vorbei. Nietzsche ist als geistige Figur tot.
Turin, und das ist diese berühmte Anekdote, muss man vielleicht dazu sagen, mit dem Droschkenpferd, Herr Heid.
Genau, er soll auf offener Straße ein Droschkenpferd umarmt haben. Ob das stimmt oder nicht, ist auch nicht genau zu klären. Wir wissen mit Sicherheit, er hat in den Wochen vorher so manisch-depressive Phasen durchlaufen, die teilweise sehr euphorische Briefe hervorgebracht haben. Und dann auch eigentümliche Wahnsinnszettel. Also man sieht, dass er sozusagen da im Dezember 1888 einer massiven psychischen Krise ausgesetzt ist, die dann eben in einem Zusammenbruch auf offener Straße endet. Er wird in eine psychiatrische Klinik, erst in Basel und dann in Jena in die Klinik von Binswanger gebracht. Und dort stellt man dann die Diagnose progressive Paralyse unheilbar. Und tatsächlich ist es so, er erholt sich nicht davon und lebt noch relativ lange, bis er dann im August 1900, also 11 Jahre später erst, in Weimar unter der Obhut seiner Schwester stirbt.
Friedrich Nietzsche wird immer auch wieder als wütender Philosoph beschrieben, der gegen vieles Althergebrachte eben gewütet hat. Die Religion und Kultur seiner Zeit ist da nur ein Teil von. Und Sie, Helmut Heid, haben dazu auch einen musikalischen Kommentar gewählt mit Ihrem zweiten Musikstück, das ja recht martialisch überschrieben ist. Was hören wir da jetzt?
Genau, also wir hören jetzt Rage Against the Machine mit dem Lied Killing in the Name of. Und das habe ich ausgewählt, einerseits, um gegen dieses etwas Liebliche von Cochise nochmal eine Kontrapunktur zu markieren, aber auch, weil das thematisch, denke ich, eines der zentralen Motive ist im Denken Nietzsches. Die Vorstellung, dass man, indem man sich in ein Kollektiv einordnet, auch die Kontrolle über sein eigenes Leben abgibt an vielleicht fragwürdige Personen und deren Interessen, das ist etwas, was im Denken Nietzsches eine zentrale Rolle spielt. Und insofern sehe ich in diesem Song auch eine Bestätigung der Abgrenzung von völkischen Bewegungen zum Beispiel.
We'll be right back. those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told ya. 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 And 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 now you do what they told ya. Those who died are justified for wearing the badge, yeah, your chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge, yeah, your chosen white. Those who died are justified for wearing the badge, yeah, your chosen white. You're justified. Those who died for wearing the badge, yeah, your chosen white. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Don't you die? Justified for wearing the badge, yeah, your chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge, yeah, your chosen white. Those who died are justified for wearing the badge, yeah, your chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge, yeah, your chosen white. Come on.
Rage Against the Machine mit Killing in the Name of, ausgewählt von Helmut Heidt. Mein Name ist Thomas Plaul und Sie hören den HR2 Doppelkopf, den Sie als Podcast auch auf der Webseite von HR2 Kultur und in der ARD Audiothek finden. Friedrich Nietzsche ist am 25. August 1900 in Weimar gestorben. Begraben ist er in seinem Geburtsort Röcken. In Weimar aber gibt es das Nietzsche-Archiv und das Kolleg Nietzsche, dessen Leiter heute bei uns am Doppelkopftisch sitzt, Helmut Heidt. Was genau ist und macht das Kolleg Nietzsche, das ja zur großen und großartigen Klassikstiftung Weimar gehört?
Also man kann sagen, das Kolleg Friedrich Nietzsche ist die philosophische Öffentlichkeitsabteilung der Klassikstiftung. Also wir verstehen das Nietzsche-Kolleg als einen Ort der Muße auch. Also obwohl wir gerade ein sehr energisches, wütendes Lied gehört haben.
Ja, das hat nichts mit Muße zu tun, das stimmt.
Genau, das ist nicht so Muße. Aber ich glaube, dass dieser Widerstand, erstmal nicht einfach das zu machen, was andere einem sagen, sich dann schon auch überführen muss in ein Nachdenken darüber, was man denn selber stattdessen will. Und dafür braucht es Rückzugsmöglichkeiten. Wir vergeben in Weimar Stipendien an junge Menschen, die an interessanten Themen arbeiten. Das muss gar nicht unbedingt was mit Nietzsche zu tun haben. Kann es, muss es aber nicht. Menschen, die versuchen, ihre Gegenwart zu verstehen, kulturdiagnostische, kulturphilosophische Schriften, die in einem, wenn man so will, nietzscheanisch freigeistigen Spirit gehalten sind. Diesen Menschen geben wir die Möglichkeit, für 2-3 Monate in Weimar in Ruhe zu arbeiten, in der historischen Villa Silberblick, also in dem Gebäude, wo Nietzsche gestorben ist. Also Nietzsches ehemaliges Sterbezimmer ist jetzt ein Badezimmer, was von unseren Fellows genutzt wird. Genau, bin ich auch ganz froh, dass wir anders als jetzt bei Schiller oder Goethe nicht mehr so einen inszenierten Nietzsche-Kult-Sterbezimmer-Raum da haben, sondern das in einem viel nietzscheanischeren Sinne als Ort nutzen, wo Menschen versuchen, selber zu denken. Und wir organisieren eine Reihe von Diskussionsveranstaltungen, also zum Beispiel sogenannte Weimarer Kontroversen, wo wir diskutieren über die Möglichkeit von gerechter Sprache, oder wir diskutieren jetzt in diesem Jahr über Fußball, welche Bedeutung hat Fußball als kulturelle Institution. Demnächst gibt es ein Gespräch mit dem Forschungsleiter des Europäischen Solidarność-Zentrums aus Danzig zur Frage, wie geht es weiter mit der europäischen Solidarität? Also wir versuchen, auf eine möglichst zum Nachdenken und Selberdenken anregende Weise Themen anzugehen, die für unsere Gegenwart und unsere Gesellschaft von Bedeutung sind.
Das ist ein ganz wichtiges Moment, denn wenn man die Debattenkultur in Deutschland sieht, egal ob Klimawandel, Gendern, Ukraine oder Nahostkrieg, da hat man ja oft den Eindruck, da wird nicht gerade in alle Richtungen wirklich offen gedacht und diskutiert.
Genau, leider ja. Also das ist ziemlich frustrierend, und ich würde schon sagen, dass es die Aufgabe von so Institutionen wie der Klassikstiftung sein muss, dafür auch Räume des Nachdenkens, deswegen ist mir das mit der Muße auch so wichtig, also Räume des Nachdenkens herzustellen, zur Verfügung zu stellen, wo man mal unabhängig von den hitzigen Diskussionen in der Öffentlichkeit oder diesen ja im Prinzip zum Austausch von Gedanken völlig ungeeigneten Twitter oder anderen Social-Media-Formaten, also auf diese Weise kann man ja nichts klären, sondern nur Positionen mitteilen. Und das ist etwas, woran uns viel liegt und wo wir versuchen, jedenfalls in Weimar unseren Beitrag dazu zu leisten.
Friedrich Nietzsche kam nach dem Tod der Mutter 1897 im Schlepptau seiner Schwester Elisabeth nach Weimar. Und wie kam denn der Helmut Heidt nach Weimar? Und überhaupt, wie kam der Helmut Heidt eigentlich zu Nietzsche?
Also ich kam über so ein paar Umwege zu Nietzsche oder jedenfalls in die professionelle Nietzsche-Forschung. Das war gar nicht von vornherein mein Plan. Mich hat Nietzsche allerdings schon früh interessiert. Als Schüler habe ich gedacht, boah, also der ist ja noch cooler als Camus und noch mehr Punk und kritisch. Später habe ich Nietzsche im Studium dann, ich habe Philosophie und Politikwissenschaften studiert. Ich habe dort Nietzsche als Kritiker des abendländischen Naturverhältnisses vor allen Dingen kennengelernt am Rande. Und was mich an Nietzsche sehr interessierte damals, aber heute auch noch, ist der Gedanke einer Loslösung. Das kann ich vielleicht zum Thema Krankheit noch kurz ergänzen, weil das Interessante an der Krankheitsgeschichte Nietzsches ist eigentlich, dass er sich 1878 entschließt, seine Professur in Basel aufzugeben, aus gesundheitlichen Gründen, aber auch, weil er dort ein Leben führt, was er eigentlich nicht führen will. Und er zieht einen Schlussstrich unter seine ganze bisherige erfolgreiche Existenz als vielversprechender Philologieprofessor und wird umherziehender Philosoph und lebt von da ab auf eigene Faust, und das auch ziemlich erfolglos. Also wenige Menschen Menschen interessiert, was er schreibt erstmal. Aber diese Emanzipationsbewegung, sich aus vorgefassten Strukturen und Denkmustern zu lösen und selber was anderes anzufangen, das hat mich selber auch an Nietzsche immer ungeheuer gereizt. Aber also so krasse Loslösungen habe ich jetzt nicht gemacht. Na, wie auch immer, ich bekam dieses Angebot, eine Stelle in Shanghai anzutreten und wollte aber grundsätzlich schon nach Deutschland zurück. Und ich wollte gerne an einen Wirkungsort, der außerhalb der Universitäten liegt. Also ich war ein bisschen enttäuscht oder vielleicht auch inzwischen dann gelangweilt von den sehr selbstbezogenen internen Debatten, die das universitäre Forschungsdasein auszeichnen.
Da steckt doch einiges an Nietzsche in Ihnen.
Ja, mich langweilte das irgendwie. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist. Ich will das auch gar nicht diskreditieren. Und ich bin auch nach wie vor im Rahmen meiner Möglichkeiten in der Forschung aktiv und versuche als Mitherausgeber der Nietzsche-Studien da irgendwie am Ball zu bleiben. Aber eigentlich interessiert mich der Versuch, philosophische Themen an sogenannte andere Öffentlichkeiten zu vermitteln. Und das ist für eine Einrichtung wie die Klassikstiftung Standard oder das ist unsere zentrale Aufgabe. Und deswegen habe ich mich, als dort jemand gesucht wurde, um das Nietzsche-Kolleg zu leiten, beworben, sehr engagiert beworben und dann hat es auch geklappt.
Das Denken des philosophischen Punks, ich zitiere Sie jetzt mal, Friedrich Nietzsche war ja eigentlich einer, die positiv nach vorne gedacht hat, so wie ich Sie verstehe, nicht das Dasein, das Leben eigentlich bejahend. Mhm. Nun leben wir ja in keinen einfachen Zeiten, Krisen, Kriege, Klimawandel als Bedrohung der ganzen Welt. Hilft Ihnen da manchmal Nietzsches Lebensbejahung?
Also manchmal ja. Ich ziehe jetzt nicht direkt aus der Lektüre Nietzsches Ermutigung für meine aktuelle Existenz oder auch nicht unbedingt Antworten auf die konkreten politischen und kulturellen Herausforderungen, von denen wir heute stehen, von denen Sie gerade sprachen. Aber dieses gewisse tragische Bewusstsein, manchmal hat das auch was Angenehmes. Also es muss ja nicht jedes Mal mit so einer Versöhnung enden. Ich denke, dass es auch nicht schlimm ist, hin und wieder zu denken, ja, es ist schon auch irgendwie Mist, wie es hier läuft. Und habe aber keine Idee, wie wir es anders machen. Das kann einem auch die Kraft geben, es bei anderer Gelegenheit dann doch wieder zu versuchen. Und dafür ist Nietzsche schon für mich eine wichtige Quelle.
Zum Schluss des heutigen HR2-Doppelkopf gehen wir musikalisch zwar nach Norden, Herr Heidt, aber wir bleiben thematisch, motivisch ganz eng bei Friedrich Nietzsche. Was hören wir jetzt zum Schluss?
Wir hören jetzt zum Schluss ein Lied, was ich auch sehr schätze, in der Halle des Bergkönigs von Edvard Grieg aus den Peer-Gynt-Suiten. Das ist thematisch natürlich durch diese verzweifelte Suche der Titelfigur bei Peer Gynt im Thema und auch dieses Scheitern. Also ich habe sehr eindrücklich vor Augen, wie er dann diese Zwiebel am Ende auseinander nimmt und sucht nach seinem Kern und findet den irgendwie nicht. Und das ist ein Thema, was ich sehr wichtig finde, was ich sehr nietzscheanisch finde. Und ich finde auch diese Musik einfach wunderschön.
Mit dem letzten Satz der Peer Gynt Suite Nummer 1, Opus 46 in der Halle des Bergkönigs von Edvard Grieg, in einer Einspielung mit dem Bergen Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Edward Gardner, einer Aufnahme übrigens, die der Hessische Rundfunk 2022 im Wiesbadener Kurhaus mitgeschnitten hat. Mit diesem wunderbaren Stück von Edvard Grieg also geht der Doppelkopf in HR2 Kultur heute zu Ende. Gast im Studio war Helmut Heidt, Gastgeber Thomas Plaul. Thank you.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.